War eine Woche, oder?
War eine Woche.
Anstrengend?
Ja.
Aufregend?
Ja.
Aber hat Spaß gemacht. Ja.
Ich bin noch ein bisschen verwirrt, weil wir jetzt gerade ein bisschen anders sitzen. Aber ich bin immer noch Alexander Fink, oder?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich bin David Hase.
Ja, du bist Herausgeber von Erlerners.de, ne?
Genau,
ja,
und du, gut. Chef vom Dienst.
Ja.
Okay, ja, wir haben uns umgesetzt einfach, weil das ist natürlich meine Schokoladenseite. Ja, also das weiß natürlich jeder. Ja. Und
wir nehmen einfach an, ja. ich hab zwei Schokoladenseiten, deswegen war es mir egal, sowas.
Ja, okay,
sowas.
Danke, vielen Dank. Okay, gut. Also das war der Luftfahrt-Podcast. Nach 3 Episoden hören wir auf. Nein.
Nächste Woche ohne mich.
Nein, nee, alles gut. Wir hatten wirklich viel Spaß, deswegen ihr merkt, wir sind auch noch so ein bisschen hier gerade in Laberlaune.
Ja.
Wir waren in Leipzig.
Genau.
Und wir sind Elefanten gefahren.
Ja.
Ne? Elefanten sind
die Enteisungsfahrzeuge auf dem Flughafen.
Genau.
Nennen sich so, weil sie so, ja, sie sehen halt aus wie ein Elefant mit so einem Rüssel vorne, genau. Wo dann diese Enteisungsflüssigkeit dann rauskommt.
Genau. Naja, der Hersteller, der nennt die auch wirklich so. Ne? Ja. Also die heißt
stand auch überall
Elefant
drauf,
Beta. Ja. Ja, Elefant Beta, ja. Mit dem, also ich habe immer erst früher gedacht, das heißt Elefant SZ, weil ich sag mal, ich habe ja nur ein SZ im Namen, gut. Aber nein, das ist wirklich der
ich habe mich gewundert, als ich es gesehen habe.
Der lateinische Buchstabe für Beta. Ja.
Also ich habe nur SZ gesehen und dachte, hä? Aber ich lasse es einfach so.
Nee, das ist, ja, Westergaard ist der Hersteller und da gibt es also auch etliche Fahrzeuge in Leipzig. Und das Interessante und warum wir jetzt auch mitten im Sommer, also im Hochsommer, genau. Ja, nach Leipzig gefahren sind, um zu enteisen, war, dass jetzt die Trainings laufen.
Genau, also quasi die Ausbildung ist jetzt keine offizielle Ausbildung. So wie wir es erfahren haben, das ist eher so, dass sich die ganzen Angestellten vom Bodenverkehrsdienst dann halt, also da ist ja am Flughafen Leipzig die Portground, dass sie sich dann halt darauf bewerben können und dann werden sie halt ausgewählt und dann wird im Sommer 3 Tage Theorie und 2 Wochen Praxis gemacht, ne?
Wenn genau, so habe ich das verstanden. Ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob Vollzeit 2 Wochen oder sowas, aber ist egal. Ich fand aber ganz. Also was mein Takeaway ist sozusagen, jetzt außer dass, ich sage, wir können gleich nochmal ein bisschen was davon dazu erzählen, wie das eigentlich war, da zu enteisen. Aber ich fand ganz interessant einfach nur den Fakt, dass die Leute, die im Sommer sozusagen irgendwie, ich sag mal, den Schlepper fahren oder irgendwie irgendwas anderes auf dem Vorfeld machen oder sowas, dass die dann eben, wenn eben im Winter nicht so viel los ist, dass die dann eben sozusagen dann noch intern quasi sich fortbilden lassen können, um dann eben diese Enteiserfahrzeuge zu fahren. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Respekt. Ja, das war deutlich anstrengender und komplexer, das alles zu koordinieren mit, also hier ein Hebel, da ein Hebel, hier nochmal. Ich hatte vor allem Probleme mit diesen. Also ja, der große Hebel bewegt irgendwie das ganze Ding so und dann, also rechts und links und dann klappt man nochmal einmal für hoch und runter und einmal, ich weiß gar nicht mehr, was der andere Hebel war.
Ausfahren, glaube ich, rein und raus
und ich habe irgendwie, ich wollte mal rausfahren und habe aber den falschen und bin dann runter und dann war ich natürlich immer sofort am Flügel dran. Vielleicht einfach nur nochmal gesagt, ja, also wir haben kein Flugzeug kaputt gemacht. In Leipzig, die haben da so einen alten A310, der da irgendwie mal gestrandet ist von Pakistan. Und den haben die benutzt, um zu enteisen. Auch nur mit Wasser jetzt natürlich, ne? Also keine richtige Enteisungsflüssigkeit drin. Habe ich auch gelernt, ne? Waren 2 Flüssigkeiten, die es da gibt. Einmal enteisen, einmal irgendwie quasi so, ich weiß jetzt, wie war das Fachwort, versiegeln oder so, dass es quasi enteist bleibt. Eines ist irgendwie ein bisschen dickflüssiger als das andere. Wir schreiben dazu einen Artikel, wir bereiten auch ein Video vor, das ist eine ganz tolle Sache, da freue ich mich schon drauf. Wir haben viel gefilmt, da könnt ihr dann sehen, wie dämlich wir uns angestellt haben. Einmal im Simulator erstmal, ja, weil die haben auch einen Simulator dafür, das ist quasi dasselbe.
Was ja ausschlaggebender Grund war, warum wir überhaupt hingefahren sind, ne? Dass wir dann auch richtig fahren dürfen, war ja gar nicht mal so vorgesehen.
Ja, das stimmt natürlich. So, und einmal, wie wir dann auch quasi am echten Flugzeug versagen. Nein, wir haben ja nicht versagt, das ging ja schon irgendwie gemacht, alles so. Ja, ich glaube auch. Aber was auch total cool war, man kann sozusagen diesen ganzen Lastwagen von da oben, wenn man da in 15, 16 Meter Höhe sitzt, auch fahren.
Also einfacher kann LKW-Fahren eigentlich nicht sein.
Ja, war gut.
Ja.
Hat man einen guten Überblick. Ja. Naja, also das war ein toller Ausflug. Morgens hin, nachmittags zurück. Eigentlich wollten wir nur 2 Stunden da bleiben. Waren dann irgendwie 4 oder so, weil es einfach so toll war.
Ja,
also vielen Dank nochmal. Shoutout an alle Leute, die das da ermöglicht haben. War eine tolle Sache.
Ja, wir sind ja beide auch so ein bisschen Gaming-affin.
Ja.
Und das war dann so, als man da drinnen saß, hat man schon gemerkt, ah, okay, das macht Bock. Also man kann sich vorstellen, warum die Leute sich da so drauf bewerben und so heiß auf diese Jobs sind und dann auch da mit absoluter Leidenschaft dann am Ende dabei sind.
Ja. Und noch so ein Learning, also der Simulator war schon geil, ne? Ja. Der war schon cool.
Ja.
Aber das Echte ist dann schon nochmal was anderes.
Ja.
Naja.
Ja.
Okay. Gut. Das war unser Ausflug nach Leipzig. Der hat uns quasi einen Tag die Woche gekostet, war es aber auf alle Fälle wert, weil wir haben ein tolles Interview dazu gemacht und so. Das kommt dann alles mit den Leuten, die das da vor Ort koordinieren. Ganz tolle Leute, super Profis, also war fantastisch. So, das war natürlich so das für uns
prägendste. Das war das große Highlight für uns.
So. Highlight
war
so die,
schönes, diese Woche. Schöner Termin.
Ja.
Ja, weniger schön, dann vielleicht eben wieder kleine Neuigkeiten, die es vom NDR-Absturz gibt.
Ja, Wall Street Journal berichtet
nicht
jetzt.
Offiziell,
ne?
Also es sind keine offiziellen Berichte von den Ermittlern, aber das Wall Street Journal beruft sich zumindest aus Ermittlerkreisen von der US-Seite.
Ja.
Woraufhin halt zumindest jetzt mal klar definiert wurde,
wer
der welche Aussagen getroffen hat.
Also vielleicht nochmal kurz rekapitulieren, also im offiziellen Zwischenbericht, der ja letzten Freitag, nachdem wir hier saßen und unseren Podcast aufgenommen haben, dann mitten in der Nacht, ne, ich war noch bei der goldenen Hochzeit meiner Eltern und so weiter, dann gucke ich auf den, kann aber nicht wahr sein, jetzt machen die das wirklich um 23:59 indischer Zeit, kommt dieser Zwischenbericht wirklich noch. Naja, ich bin dann für eine Nachtschicht ins Büro.
Ja, und bist auch nochmal am Samstag noch mal hergefahren, hast nochmal den kleinen Einschub nochmal gemacht.
Genau, ja. Okay, gut, aber das jetzt genug Selbstbeweihräucherung. Also nochmal zum Rekapitulieren, in diesem offiziellen Zwischenbericht, der ja von den indischen Flugunfallermittlern, die Flugunfallermittlung leiten, genau einen Monat nach dem Unfall dann veröffentlicht wurden, stand ja drin, ne? Da stand jetzt auch nicht Quote quasi, also nicht sozusagen im Wortlaut, was, wie, wo, was gesagt wurde, ne? Also was man quasi vom Voice Recorder eben abhören konnte, aber da stand im Wesentlichen drin, der eine der Piloten hätte gesagt, warum hast du denn die Cut-Off-Switches ausgemacht oder
bedient,
war noch, warte mal, so war es nicht, warum hast du die Treibstoffzufuhr abgestellt und der andere hätte dann wohl gesagt, das so habe ich ja gar nicht.
Ja.
Ja. So, wobei allerdings alle anderen Dinge, die man halt auch aus den Daten dann sehen konnte, eben eindeutig gezeigt haben, dass einfach mal 3 Sekunden nachdem abgehoben wurde, erst der linke Cut-Off-Switch.
Und dann eine Sekunde später.
Und dann war der aus und dann eine Sekunde später ist der andere ausgegangen. Dann sind die Triebwerke ausgegangen. Dann hat der andere Pilot offensichtlich noch versucht, die wieder anzumachen.
Ja.
Das ist auch wieder, also Fahrdeck hat dann wohl offensichtlich auch angefangen, aber das hat dann nicht mehr gereicht.
Es war zu spät, genau.
Ja. Weil das einfach länger dauert als diese, ich glaube, was war es, 32 Sekunden, die der Flugordnung gedauert hat. Also alles hochdramatisch. Jetzt sagt die Washington Post, also
das Wall Street Journal.
Wall Street Journal, Entschuldigung.
Es hat die Rollen jetzt definiert.
Also
es gab
offensichtlich
einen Pilot Flying, das war der erste Offizier und Pilot Monitoring war der Kapitän.
Mhm.
Das ist klassische Aufgabenverteilung im Cockpit, also einer fliegt, der andere überwacht und übernimmt den Funkverkehr. Und Pilot Flying war eben der erste Offizier. Der hat dann eben wohl seinen Kapitän gefragt, warum er die Fuel Control Switches auf Cut-Off gestellt hat, woraufhin der Kapitän wohl gesagt haben soll, das habe ich nicht.
So, und dann schreibt das Wall Street Journal.
Ja.
Auch noch, dass daraufhin wohl irgendwie der Kapitän noch sehr, sehr ruhig geblieben ist und so gar nichts mehr gemacht hat.
Der erste
Offizier
soll
ich das verstanden?
Wohl ein bisschen panisch gewesen sein dann.
Genau, weil der hat wahrscheinlich sofort realisiert, kacke, das wird jetzt hier nichts mehr.
Ja.
Während der Kapitän wohl calm geblieben ist.
Ne? Genau.
Also ruhig geblieben ist. Man kann das wahrscheinlich auch so interpretieren, dass der einfach nichts mehr gemacht hat.
Ja.
So, also damit sind die Rollen zumindest
man kann
laut diesem Bericht, laut Interpretation. Es gibt natürlich immer noch extrem viel Spielraum. Ne? Also es gibt ja auch 1000 andere Varianten jetzt noch, die im Internet auch schon wieder rumkreisen. Die Rollen sind jetzt relativ stark verteilt. Mal gucken, was jetzt da die nächsten Tage noch rauskommen wird. Also ich habe ja letzte Woche schon gesagt, das ist so ein großes Ding, wird jetzt keine 11 Monate mehr dauern, bis da der Bericht kommt. Und zwischendurch wird auch noch alles geleakt werden, was irgendwie zu leaken ist, so wie das ja im Wesentlichen bei Germanwings auch war.
Ja.
In
der Zwischenzeit ergibt sich aber vielleicht eine ganz interessante Diskussion jetzt.
Mhm.
Und zwar ist es an der Zeit, das Cockpit auch per Video Aufzeichnung zumindest dann in den Flight Data Recordern dann so aufzuzeichnen, dass man darauf dann auch noch Zugriff hätte.
Und
das ist eine spannende Diskussion, die jetzt auch nicht erst seit heute oder gestern existiert, sondern über die auch schon vor 20, 30 Jahren gefachsimpelt wurde.
Mhm.
Und man sieht, die Technik ist zwar heute da, aber sie wird nicht eingesetzt.
Genau, vielleicht an der Stelle erstmal noch eine kurze Entschuldigung. Ich habe ja eigentlich angekündigt gehabt, dass ich die Woche mein Video und auch meinen großen Artikel zum Thema Flugdatenschreiber online stellen werde. hat nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen. Ein Grund davon war, dass mir Airbus noch relativ viele Infos geliefert hat, die ich so online noch nicht gefunden hatte. Ja, ja. Gerade geht es um diese auswerfbaren Flugdatenschreiber. Woraufhin ich das ganze Ding im Wesentlichen nochmal umgeschrieben habe. Ja. So, also vielen Dank an Airbus an der Stelle. Ja, Heiko, vielen Dank. Aber das hat das jetzt ein bisschen verzögert. Ist aber auch besser so, als dass es dann falsch gewesen wäre. Aber vielleicht so viel, also die 787, da kann ich halt schon mal so ein bisschen rumnerden und deepdiven jetzt hier an der Stelle, war damals das erste Flugzeug, was nach einem neuen Datenstandard, Flugschreiber-Datenstandard, die Daten aufzeichnet, ist auch ein Flugdatenschreiber, der insofern anders ist, als man das vielleicht so ganz klassisch irgendwie immer denkt, zu wissen, es gibt sozusagen einen Voice Recorder, der hängt hinten drinne und dann nochmal einen Flugdatenschreiber, der ist irgendwie vorne verbaut, in der Hoffnung, dass man zumindest einen in guter Qualität dann auch findet. Nein, das ist bei der 787 anders. Da sind das kombinierte Geräte. Ne? Also da ist vorne ein kombiniertes Gerät und hinten ein kombiniertes Gerät. Und das war auch ganz wichtig, denn wenn man den Zwischenbericht sich anschaut, also der eine von den beiden war ganz schön kaputt. Ja. Die haben jetzt eigentlich, soweit ich das verstanden habe, nur einen ausgelesen. So, und es war gut, ne? Also weil das ja eben beides aufzeichnet. Daten und Voice. Und jetzt kommt noch dazu, dieser neue Standard, der hat auch durchaus die Möglichkeit, neben Audio eben auch Video und auch Standbilder aufzuzeichnen. Und es wird wohl auch aufgezeichnet, zum Beispiel Screenshots der Displays ne, im Cockpit. Also die Instrumente, ne, also wo die Piloten raufschauen, das sind ja alles große Screens, also große Bildschirme in den neuen Flugzeugen. Da gibt es also Screenshots davon, ja, die mitgezeichnet werden. Dann sieht man also auch ganz genau, was angezeigt wurde. Und die neuen Flugzeuge haben ja auch Kameras, die so, sagen wir mal, Fahrwerk filmen. Ne? Oder man kennt das auch, wenn man quasi in den neuen Flugzeugen drin sitzt. Da kann man sich das ja oftmals auch im In-Flight Entertainment auch mit raufschalten, dass man quasi den Start irgendwie so von hinten gefilmt. Ja. Ne? Sieht man noch so die Flügel und so. Ja, das ist natürlich in erster Linie dafür da, dass die Piloten zum Beispiel auch gucken können, ist da Eis oder sowas. Ne? Bewegen sich alle Steuerflächen so, wie wir das wollen. Ja. Oder weiß nicht,
vereinfacht das Rollen
auch. Genau, vereinfacht auch das Rollen. So und diese Videofeeds, die können auch aufgezeichnet werden. Das darf man sich da jetzt nicht so vorstellen, dass das jetzt irgendwie 4K-Auflösung ne, und irgendwie ne, ganz viel Film mehr dafür ist. Da ist dann der Speicherplatz dann doch zu begrenzt. Aber immerhin 5 GB an Storage für Audio, Video hat eben die 787 verbaut in ihrem neuen Flugdatenschreiber. Und ja, wir werden mal sehen, was im Abschlussbericht dann auch dazu zu sehen ist. Die große Frage natürlich, die im Raum steht, ist, gab es auch eine Kamera im Cockpit? Ich habe niemanden gefunden, der mir sagen konnte, ob er in hier sowas verbaut hat. Das sind nämlich in der Tat, ne, du hast es jetzt hier eben schon ein bisschen angesprochen, eher auch regulatorische Hürden, die es da zu überwinden gibt. In Europa, in Deutschland ist das so, dass sich die Piloten dagegen wehren und sagen, nee, das ist hier Privatsphäre und Datenschutz und so weiter, wir wollen nicht, dass das hier mitgeschnitten wird. Ist vielleicht ein bisschen schizophren, wenn du mich fragst. Also ich denke mal, dass es auch den Piloten in ihrer Argumentation helfen würde, die sich ja jetzt sehr stark auch vor die beiden Kollegen stellen und sagen, ey, warte mal, erstmal abwarten und so weiter. Ne, wir wissen noch gar nicht, ob das überhaupt so war. Da könnte man natürlich jetzt auch mit Videobildern sicherlich entlasten.
Ja. Genau, also das sagen Ermittler oder zumindest auch Experten, die mal als Ermittler tätig waren oder zumindest eben in dem Kreis da sehr, sehr eng sind, sagen das auch, es wäre super einfach, wenn wir jetzt diese Kamerabilder hätten und man könnte es einfach aufklären. Das würde ja vor allem jetzt mal sämtliche Verschwörungstheoretiker oder die an irgendwelche alternativen Wahrheiten glauben, auch sofort entkräftigen. Also du hast German Wings jetzt schon angesprochen. Ja, genau, ja. Da wird ja bis heute darüber diskutiert, ob das nun wirklich so der Fall war. Ja. Klar, man könnte jetzt sagen, die Kamerabilder würden das offensichtlich wahrscheinlich sehr einfach belegen.
Also in dem Fall garantiert.
Ja.
Also die Vereinigung Cockpit hat jetzt ja da irgendwie so eine britische Studie zitiert. Ich habe sie mir jetzt noch nicht angeguckt, aber im Wesentlichen kam da wohl raus, dass ja bei vielen Unfällen das jetzt nicht unbedingt weiterhelfen würde, ne? Weil man das auch irgendwie aus anderen Daten sehen könnte. Aber ich sag mal, gerade so im German Wings Fall, da würde man dann schon sehen, ob jetzt da irgendwie nur noch einer und vor allem wer der beiden dann eben im Cockpit saß und was er dann so gemacht hat. Auch wenn das jetzt nur Standbilder sind, ne?
Ja.
So, das ist die Einschränkung. Und ich denke mal aber auch der Fakt, dass jetzt da so viel diskutiert wird und also jetzt auch noch nicht rauskam, wer jetzt, ne, also klar, es kam jetzt irgendwie was, ne, wurde irgendwas geleakt und wahrscheinlich wird, also Washington Post jetzt auch nicht irgendeine Zeitung. Ich glaube, die waren auch bei Germanwings ganz weit da vorne. Oder war das
da
das,
war es New York Times, glaube ich. Ja.
Ich weiß gar nicht. Aber irgendeine amerikanische
Großzeitung
waren quasi die ersten, die dann da ihre Investigativteams losgeschickt haben, um dann eben da ganz dicht an den Ermittlern dann noch zu sein. Tolle Arbeit von den Kollegen, ja. Also kann man nur beneiden. Ne? Die Mittel haben wir leider nicht hier, um irgendwie sowas zu machen. Aber es sieht schon so aus, dass da jetzt keine Kamera drin war. Ne?
Also wenn du mich fragst, auch.
Also das, weil dann wäre es wahrscheinlich auch für den ersten Zwischenbericht sehr, sehr klar gewesen
an der Stelle. Ja. Also du hast es ja angesprochen, so, du hast dich jetzt schon grundsätzlich mit dem Thema beschäftigt. Ja. Dann hattest du ja auch Vereinigung Cockpit auch angefragt.
Genau, ich habe angefragt, sag mal, was sagt ihr denn eigentlich
offiziell
dazu?
Hieß, nein, also die Piloten sind eigentlich klar dagegen, zumindest wenn es die Pilotengewerkschaft so kommuniziert. Hm. Ja, wir haben uns schon auch schon vorher darüber unterhalten.
Ja, ein bisschen
Es ist ein bisschen merkwürdig. Also man denkt sich so, ja, warum wird es nicht einfach gemacht? Es gibt ja offensichtlich nur positive Argumente, es gibt nur Pro-Argumente. Ich habe mich dann auch noch mal ein bisschen näher damit beschäftigt, habe mich auch
noch mal das eine oder andere angeguckt. Also ich bin Team Kamera und Alex hat sich näher damit beschäftigt und ist jetzt irgendwie
eher Team Pilot. Ich habe mir immer die Kontra-Argumente angesehen. Ja. Und ja, klar, man denkt jetzt vor allem in Deutschland, da ist immer Datenschutz das große Thema und dass es dann nur irgendwie daran hapern würde. Ich würde mir ehrlich gesagt sogar dieses Argument mal komplett rauslassen, weil Datenschutz, also da wird sich jetzt ein Carsten Spohr nicht jeden Abend hinsetzen und die Videoauswertung von den ganzen Flügen angucken, dafür ist so viel los und ich glaube, dafür hat er auch andere Sachen zu tun, auch andere Menschen in den Konzernen werden sich das, also würde ich jetzt mal voraussetzen.
Aber es ist eine gute Idee, können wir ja nächstes Mal im Interview fragen, ne? So, wer hört sich bei der Lufthansa abends immer die Cockpit Voice Recorder an?
Ja, aber es gibt...
Man muss halt auch sagen, also die Pilotengewerkschaften, die waren halt auch schon damals, als es darum ging, jetzt die Voice Recorder einzuführen, das ist jetzt irgendwie 16, 17, 18 Jahre, das ist schon ewig her, da hieß es auch, nee, das wollen wir nicht und so, ne? Wir wollen jetzt nicht, dass wir irgendwann, ne? Da, also es gab ja dann auch sozusagen historisch die Entwicklung, dass zuerst war das immer nur so eine halbe Stunde Endlosschleife, dann sollte das auf 2 Stunden erhöht werden, wurde es auch. Da waren die Gewerkschaften auch dagegen, dann wurde es jetzt nach MH370 und auch Air France, also Malaysia Airlines MH370, ne? Ihr wisst, Südpazifik verschollen bis heute. Und auch Air France 447, ne? Also im Atlantik untergegangen. Danach wurden das 25 Stunden, die aufgezeichnet werden müssen, Voice. Und wenn ich mich richtig entsinne, war das der letzte Fall, wo ich auch schon drüber berichtet habe, dass die Gewerkschaften sich dagegen ausgesprochen haben, weil man das hieß, wir brauchen jetzt ja nicht hier 2 Tage aufzeichnen.
Ja. Ja, also es gibt für mich so 2 Perspektiven, die Argumentation zumindest irgendwie sinnvoll und valide gestalten. Das ist zum einen, da gibt es Studien drüber, dass Menschen, die wissen, dass sie beobachtet werden von Kameras, anders agieren, also dass sie sich anders verhalten, dass sie dementsprechend vorsichtiger sind, vielleicht das halt im Hinterkopf haben. Ich weiß, es ist eine Kamera, die beobachtet mich. Wie gehe ich jetzt am schlausten vor? Das ist ein Argument.
Ja, aber meinst du nicht, irgendwann vergisst man das?
Also ich würde es auch vermuten. Ja. Das andere Argument, was so ein bisschen dazu passt, ist, dass die Ermittler davon auch beeinflusst werden könnten, also dass sie sich halt sofort auf die Videoaufnahmen stürzen und anhand dessen halt ihre Ermittlungen bestreiten, würde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht voraussetzen, aber es ist zumindest ein nachvollziehbarer Grund, so dass dass mal so das eine, das Agieren unter Kameraaufsicht und das andere große Argument, was immer wieder angebracht wird, ist, dass halt die Gefahr besteht, dass das halt veröffentlicht wird. So, das ist halt schon bei den ganzen Audioaufnahmen der Fall bei Abstürzen, dass da schon mal die eine oder andere Aufnahme da schon mal geleakt wurde. Und ganz ehrlich, das will man, glaube ich, nicht hören.
Nee, das will man natürlich nicht.
Und das wollen natürlich auch die ganzen Angehörigen dann nicht, dass das in der Öffentlichkeit beigetreten wird. Wenn das dann sogar noch mit Videoaufnahme dann der Fall ist, dann ist das, glaube ich, umso tragischer. Also den Fall kann ich absolut nachvollziehen, dass man das natürlich nicht möchte.
Okay. Also eine Sache, die ich jetzt auch nochmal gelernt habe hier im Zuge meiner Recherchen zum Thema Flugdatenschreiber, war auch, dass diese Daten durchaus auch ohne Zwischenfälle runtergeladen werden, ne? Für Technik, für technische Zwecke. Und ich glaube, das hieß ja auch, ne, das hieß ja, glaube ich, auch von den Cockpit, von der Gewerkschaft Cockpit, dass ja, sie halt nicht wollen, dass irgendwie Gespräche dann abgelauscht werden, wenn noch nichts passiert ist.
Ja.
Wobei ich glaube, da würde man wahrscheinlich ja auch irgendwelche, ja, ich sag mal, technischen Dinge einbauen können, dass diese Daten dann halt nur ganz gesichert runtergeladen
werden. Genau, also ich glaube, da sollte es Mittel und Wege gehen. Vereinigung Cockpit hat sich jetzt in der Antwort auf deine Anfrage jetzt auch nicht komplett verschlossen. Sie haben gesagt, nee. Also sie sind grundsätzlich offen, aber halt nicht mit einer, weiß nicht, sondern mit einer Totalperspektive vom Cockpit, also dass man quasi so von oben im Hintergrund halt eine Kamera hat, die halt das komplette Cockpit überwacht, sondern dass man sagt, dass zumindest halt datenschutzrechtlich dann so gesichert ist, dass die Piloten nicht drauf zu sehen sind, dass dann halt vielleicht eine Kamera halt direkt auf, genau, dass man halt die Hände sieht oder dass halt nur auf die Bildschirme, wobei du gesagt hast, also das Bildschirm-Screenshot zumindest jetzt ja auch schon in der 787 bei den Flugdatenschreibern jetzt schon mit dabei sind. Da weiß ich nicht, ob man jetzt auch nochmal mit einer Kamera die Bildschirme mit aufzeichnen müsste. Das ist dann Quatsch, aber dass man zumindest
die Handgriffe dann sehen könnte. Oder was sie auch nicht tun.
Ja. Ja.
Also das ist ein Kampf, der wird gefochten, ne? Also von den internationalen Gewerkschaften, IFALPA und wie sie alle heißen. Ja. Auch die indische Gewerkschaft hat sich positioniert und ja, aber stimmt. Die Anfrage bei der Vereinigung Cockpit, das war auch nochmal National News, die wir die Woche losgetreten
haben. Ja, so ein bisschen haben wir es damit losgetreten. Ja, ne? Das kam dann zwei Tage später, ist dann auch in den USA, dann hat die Diskussion dann auch öffentlich dann
geführt worden. Genau, ich glaube, dann kam auch eine DPA und so.
Genau.
Ja, naja, gut. Ja,
also ich glaube, aber die Diskussion wird
also jetzt erstmal eine Weile laufen. Das Thema wird uns wahrscheinlich noch weiter begleiten und wie gesagt, ja auch mit der weiteren Entwicklung dann ja auch bei den Flugdatenschreibern wird das, ja, das wird garantiert kommen.
Ja.
Spannendes Thema.
Ja. Wollen wir vielleicht ein bisschen was Erfreulicheres noch besprechen? Also ich habe zum Beispiel
immer gerne über erfreuliche Sachen. Warte mal, welches war denn jetzt mein Glas?
Mist. Das ist dein Glas.
Das ist mein Glas, ja. Okay. Entschuldigung.
Ist in Ordnung.
Prost. Ich habe irgendwie, weiß nicht, juckt es mir im Hals. Tut mir leid, ich muss heute öfter mal was trinken heute hier.
Ich hatte einen ziemlich heftigen Allergieanfall, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich nur Allergie war oder ob ich auch ein bisschen erkältet war die Woche.
Naja.
Egal.
Gut.
Ja, auch wenn
worüber kann man noch reden? Stimmt, gab noch ein paar andere
mittelbar positive Nachrichten sind, aber es könnte zumindest sich mal was anbahnen. Also, wir sind hier aus Berlin, wir sind selber Berliner. In Berlin wird immer wieder gerne die Diskussion darüber geführt, dass der Flughafen doch unbedingt mehr Langstrecken braucht. Jetzt tut sich was am Horizont auf und zwar hatten wir ein Interview, beziehungsweise hat der Andreas Späth das für uns gemacht, ein Interview mit dem Peter Elbers, dem CEO von Indigo. Stimmt, und darin hieß es auch, ja, wir führen Gespräche oder Bedenken darüber nach, Deutschland Ziele zu erschließen jetzt mit unserer A321XLR und der Flughafen Berlin ist da schon auf uns zugekommen.
Ja, also gibt offensichtlich konkrete Gespräche dann noch mit Berlin. In Berlin waren wir ja auch neulich als Air Transat mit ihrem A321LR aus Kanada jetzt dann schon mal eine neue Direktroute dann auch noch nach Berlin aufgenommen hat. Das ist schon eine tolle Sache.
Ja, es ist nicht nur so ein Hirngespinst gewesen. Da kommt die A321LR und XLR, das können auch die kleinen Flughäfen davon profitieren. Das tut sich tatsächlich gerade auf.
Ja, ich habe dazu auch ein Video gemacht. Also es gibt einen Artikel natürlich dazu, der nochmal ausführlicher ist. Es gibt aber auch ein Video dazu. Verlinken wir hier?
Irgendwo da oben.
Hier. Ich kriege das noch nicht hin. Tut mir leid, dafür ist YouTube noch zu neu für uns. Wir verlinken das, ist ein ganz, ganz interessant, also wie sozusagen diese kleinen neuen Langstreckenflugzeuge eben da den Markt wirklich komplett verändern und eben auch dieses Hub-and-Spoke-System, das ja viele Langstrecken erst möglich macht, im klassischen Netzwerk-Carrier-Setting eben ja quasi, dass daran auch vorbeigeflogen werden kann mit diesen neuen Flugzeugen, einfach weil es wirtschaftlich möglich wird, weil eben diese kleinen Flugzeuge eben auch pro Sitz Kosten verursachen, die genauso niedrig sind wie halt in einem Großraumflugzeug, das eben klassischerweise so eine Langstrecke fliegt. Und damit werden eben diese Langstrecken zu Sekundärflughäfen, wie eben Berlin einer ist. Ja, also Frankfurt und München sind hier die großen Drehkreuze in Deutschland, wo eben die Lufthansa einen Drehkreuzverkehr macht, ne, wo mal umgestiegen wird und dann geht der große Pott raus und dann fliegen da auch alle anderen hin in der Starlines und so weiter. Aber jetzt kommen eben die ersten Fluggesellschaften und fliegen eben direkt die Langstrecke irgendwie in den Sekundärflughafen rein. Und da ist eben jetzt Berlin zum Beispiel einer dieser Flughäfen. Und wenn Indigo kommen würde, dann wäre das auch das nächste Thema, Langstrecken-Billigflug, ne? Weil Indigo ist ja quasi ein Billigflieger. Ja. Und Übrigens auch die größte Airline in Indien. Ja, das weiß man
auch also, schon in dem Video. Ja.
Also auch dazu habe ich mal einen großen Artikel geschrieben.
Ja.
Können wir vielleicht auch unten nochmal verlinken. Ich glaube, der heißt irgendwas sowas wie irgendwie die größte, der indische Marktführer, den keiner kennt oder sowas, weil die halt bisher immer eigentlich nur innerindisch oder halt so ein bisschen in Asien dann da unterwegs waren. Aber die kommen eben jetzt nach Europa und der erste Europaflug war dann jetzt eben Amsterdam. Ne? Da ist der Andreas Spät für uns hingeflogen. Und hat mit dem Elbers gesprochen, der lustigerweise ja Niederländer ist, der sogar irgendwie bei der KLM gearbeitet hat als CEO.
Eine spannende Karriere hat er tatsächlich hingelegt.
So, jetzt ist er als CEO von Indigo quasi wieder zurückgekommen. Und das ist natürlich nur der Anfang. Ne? Ja. Also die haben ja, das war damals, ich glaube, die größte einzelne Bestellung oder sowas der Luftfahrtgeschichte.
880 Flugzeuge.
Die haben also auf einen Schlag bestellt, ne? Und da sind halt etliche A321 LRXLR dabei, die also wirklich da vieles möglich machen. Und wer weiß, wo Indigo dann alles noch hinfliegen wird. Ne? Das wird also auf alle Fälle spannend sein, das zu beobachten. Auf der anderen Seite gab es die Woche noch ein Thema. Stimmt, fällt mir auch gerade ein. Wizz Air.
Stimmt.
Ne? Wizz Air hat A321 XLR abbestellt jetzt quasi wieder. Ne? Oder die haben irgendwie jetzt so einen kleinen Reset gemacht.
Ja, es ist also sehr, sehr spannend, was sich da gerade tut, weil also ich beschäftige mich jetzt mit Wizz Air nicht so intensiv, aber für mich war das so, okay, wir waren schon immer der Low-Cost-Carrier für Osteuropa so vor allem, ne? Also Fokus darauf. Man hat sich so gesagt, okay, also Ryanair, EasyJet sind ja natürliche Marktführer in Europa, brauchen wir jetzt nicht auch noch unbedingt mitmischen, wir gucken mal noch weiter nach Osten und haben dann eine Basis in Abu Dhabi eröffnet, mit Hinblick halt auch Richtung Indien zu fliegen zum Beispiel. Und jetzt ist das alles vorbei.
Ja, die haben damals Abu Dhabi eine Basis gemacht, haben auch vor Ort ja eine Airline gegründet, die haben auch wegen der Streckenrechte, ne? VAE Carrier dürfen zum Beispiel ja hier in Deutschland dann, also sie sind ja nie geflogen, ne? VAE Deutschland, aber also Carrier aus der VAE, das sind Emirates, ne? Vereinigte Arabische Emirate, das ist eben Emirates und Etihad im Wesentlichen, Fly Dubai würde auch dazu zählen, alle anderen Airlines aus dem Bereich, auch Katar ist übrigens ein anderes Emirat, ne? Die gehören nicht zu den Vereinigten Arabischen Emirate. Nur einmal kurz, dass wir das gesagt haben. So, die wollten sozusagen auch von da quasi Asien erobern.
Ja.
Und man hat ja halt mit Wizz Air eigentlich von Europa nach Asien fliegen können, über Abu Dhabi. So, das wird jetzt, also das haben die 6 Jahre gemacht, auf einer relativ kleinen Flamme, muss man so sagen.
Wird jetzt einfach geschlossen.
Wird einfach geschlossen und zurückgefahren. Die Begründung war ganz interessant. Ne? Also es ging zum einen eben wohl doch dann nochmal um Verkehrsrechte.
Ja.
Ja. Zum anderen allerdings eben auch um die Triebwerke.
Ja.
Ja.
Da war großes Problem bei Wizz Air. Ja.
Also man muss, man muss halt dazu sagen, Wizz Air ist von den europäischen Airlines zumindest der Carrier, der am meisten von diesen Pratt & Whitney Gear-Turbofan-Problematiken, ne, da gab es ja einen riesen Rückruf, oder der läuft auch immer noch, ne, der läuft mehrere Jahre, die waren halt am meisten betroffen, weil sie halt die modernsten Flugzeuge irgendwie einfach in ihrer Flotte hatten an der Stelle, oder die meisten davon, und die sind natürlich davon betroffen, die konnten nicht so viel fliegen, wie sie wollen. War natürlich vielleicht dann so in der Nach-Corona-Phase und sowas jetzt auch gar nicht unbedingt so schlimm für die Airline. Ich glaube, bis nächstes Jahr kriegen die sogar auch noch immer ihre Kompensation von Pratt & Whitney. Nur danach muss es jetzt dann auch irgendwie losgehen und sich lohnen. Ne? Und das hat es offensichtlich in Abu Dhabi nicht. Ganz interessant, war das auch die Woche oder schon letzte Woche? War da irgendwas mit Air Asia, dass die auch nach Abu Dhabi kommen
wollen? Das war die Woche davor, dass Air Asia da eine Basis zumindest irgendwo in der Region eröffnen will, um nach Europa zu fliegen. Ja.
So, also der eine geht, der andere kommt.
Ja.
Mal schauen, ob es Air Asia irgendwie besser hinbekommt.
Ja, die können dann gleich die Flugzeuge von Wizz Air übernehmen, denn die haben ja gesagt, so die A23 XLR-Bestellung, die wir haben bei Airbus, würden wir ganz gerne das reduzieren, brauchen wir nicht.
Genau, oder umwandeln in andere oder sowas. Wobei man dazu vielleicht auch nochmal sagen muss, dann kommen wir zu einem anderen Indigo, aber nicht das Indigo, die indische Airline, sondern da gibt es Indigo Partners. Mhm. Ne? Und Indigo Partners ist ein großer Investmentfonds aus Amerika und die sind sozusagen bei etlichen auch Billigfliegern mit dabei. Da ist also zum Beispiel die Wizz Air, ne, unter deren Schirm. Was war noch? Die Volaris aus, was war Mexiko?
Und war es Frontier?
Frontier ist noch mit dabei. Ja. Ne? Also noch so ein paar andere, die man jetzt hier zu Lande vielleicht noch nicht so kennt. Indigo Partners hat jetzt nur noch einen kleinen Anteil an Wizz Air. Die waren mal ein bisschen größer investiert. Ich glaube, die sind jetzt irgendwie bei, weiß nicht, 9% oder so. Oder 8 oder sowas. Also relativ wenig. Aber diese Großbestellung, die da eben für Wizz Air getätigt wurden, die kamen eben dann oftmals auch in diesem quasi Partnerverbund dann zustande. Und das ist dann durchaus auch möglich, dass dann, weiß nicht, dann kriegt das halt eine Frontier oder so.
Ja.
Ja. Und dann kann eben vielleicht auch die bisher wieder ein bisschen runterskaliert werden oder so. Ja. Na, wir werden mal sehen. Also also viele Beobachter sagen auch, okay, ist ja schwierig. Ne? Wachstum ist sozusagen eigentlich ja immer die Strategie gewesen. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und wenn dann in Europa schon nichts mehr zu wachsen war, dann geht man halt nach Abu Dhabi. Jetzt hat das nicht geklappt.
Ja, wird wahrscheinlich die Konsolidierungsgerüchte jetzt auch wieder ankurbeln. Dann wisst ihr, war zum Beispiel auch immer so eine Fluggesellschaft, wo gesagt wurde, ja, vielleicht übernimmt die mal irgendjemand, aber. Ja.
Ne? Die haben natürlich viele Probleme. Ne? Also ja. Der Ukraine-Krieg ist natürlich für Wizz Air ganz, ganz dramatisch, weil die natürlich viel auch in die Ukraine geflogen sind, beziehungsweise auch viel in den Gebieten drumherum, ja auch bis nach Russland rein und so, ne? Wenn ich das richtig weiß oder richtig erinnere. Das war natürlich ein wichtiger Markt, der da jetzt quasi komplett weggebrochen ist. Während Corona war das gar nicht so schlecht mit den Triebwerken und dass sie wenig Flugzeuge haben. Das war natürlich Blödsinn. Also der Ukraine-Krieg ist eigentlich für bisher nichts. Wizz Air war eigentlich die Airline, die während Corona ja immer noch weitergeflogen ist.
Mhm.
Das darf man vielleicht auch nicht vergessen.
Ja, vielleicht um den Kreis auch mal zu schließen. Wir waren in Leipzig die Woche und dann kam auch an dem Tag dann die Meldung, dass Wizz Air war jetzt nicht groß in Leipzig Halle vertreten. Hatten ja, drei Routen gehabt. Hat auch da jetzt gesagt, wir ziehen uns aus Leipzig zurück. Ja. Also gerade nicht so viele positive Nachrichten aus dem Wizz Air Kosmos.
Ja, naja, da gab es halt, wie gesagt, diesen großen Reset.
Ja.
Da wird einmal irgendwie alles,
alles auf den Kopf gestellt.
Auf den Kopf gestellt, geguckt, was sich lohnt. Und das kann vielleicht ja auch nochmal ganz, ganz wichtig sein für so eine Airline.
Ja, definitiv.
Ja, dann auch die Weichen Richtung Zukunft stellen und schauen wir, wie das weitergeht. Wir bleiben auf alle Fälle dran. Ne, Wizz Air eins durchaus ein Thema für uns.
Ja.
Waren ja auch relativ stark auch schon in Deutschland hier vertreten, vor allem auch in Dortmund.
Ja.
Da wurde dann ja, glaube ich, aber auch die Basis vor, wie lange ist her? Ein, zwei Jahre oder sowas.
Köln-Bonn haben sie sich auch zurückgezogen, sind jetzt aber wieder, kommen jetzt, glaube ich, zum Winterflugplan sind jetzt zum Sommer sogar schon wieder.
Also das ist ein Hin und Her und
Ja, also es wird auf jeden Fall spannend, aber vielleicht auch einen kleinen Ausblick und Thema A321. Wir sind nächste Woche in Hamburg.
Stimmt, wir verreisen ja schon wieder.
Ja, wir sind nächste Woche nochmal ein bisschen größer unterwegs.
Ja.
Und dürfen uns einen ganz speziellen A321 nächste Woche angucken. Aber mehr sagen wir noch nicht, oder?
Sagen wir noch nicht, ne. Ja. Aber er wird so bräunlich.
Mhm.
Bräunlich Gold.
Also ich finde es eine der schönsten Liveries auf jeden Fall, die es so gibt.
Und über Abu Dhabi haben wir auch schon gesprochen.
Also.
Meine Güte, was für Teaser, oder? Jetzt wisst ihr schon, was los ist.
Aber das ist nicht das Einzige, was wir machen.
Wir besuchen auch noch zwei Flughäfen auf dem Weg. Das kann man vielleicht auch sagen. Wir sind zwei Tage unterwegs und machen trotzdem für euch weiter die Nachrichten. Meine Güte, wir sind Multitasking, oder?
Und wir bekommen auch noch Besuch. Unser Kollege Alex kommt mal endlich mal wieder nach Berlin.
Ja, genau.
Das ist natürlich wichtig für uns hier im YouTube-Studio.
Also wir müssen vielleicht dazu sagen, wir haben drei Alex bei airlines.de. Wir sind knapp 10 Leute, aber wir haben drei davon heißen Alex. Und ich kann noch ein bisschen mehr Privates erzählen. Wir wollten ja auch noch uns darüber unterhalten, dass wir Privates unterhalten. Mein zweiter Name ist in der Tat auch Alexander.
Ja, wir können Namensmemory hier spielen.
Also das da ist Redaktions-Alex und es kommt zu uns Media-Alex. Und Media-Alex ist der dann hier endlich mal richtig alle Mikrofone einstellt.
Ja, also wird es hoffentlich besser.
Ja, bisher habe ich das immer nur versucht mit durchschnittlichen, also durchwachsenen Ergebnissen.
Ja. Aber wir sind ja auch noch am Anfang.
Ja, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir den Podcast jetzt immer auch noch nicht irgendwie bei den Podcast-Plattformen eingestellt haben, wo man es dann auch wirklich tendenziell mit Kopfhörer auf dem Kopf irgendwie hört, sondern halt eher jetzt hier nochmal auf YouTube so lassen, wo wir noch ein bisschen spielen können und so.
Genau, aber dann dementsprechend haben wir wirklich viel vor nächste Woche.
Ja, abonniert, das ist ganz wichtig.
Ja.
Drückt die Glocke, ne? Das muss man auch nur noch sagen. Und vor allem schreibt uns auch in die Kommentare, wie ihr das Format findet. Wir haben es heute ein bisschen lockerer gestaltet und nicht so ganz abgearbeitet sozusagen, hoffentlich. Wir haben immer noch nichts Privates erzählt, ne? Alex ist ein Hundemensch, ich bin eher ein Katzenmensch. Also an die Leute, die sich beschwert haben, dass wir immer nur sagen, ja genau und stimmt und hast recht und so. Wenn wir uns dann über Hunde und Katzen zoffen, dann geht es ja aber so richtig ab.
Ja. Ich kann auch noch erzählen, ich bin ja heute ein bisschen später gekommen, weil heute das neue Set Pokémon-Karten rausgekommen ist. Da musste ich natürlich zum Fachgeschäft meiner Wahl gehen. um mich da auf eine Liste schreiben zu lassen, weil sie noch nicht die Lieferung bekommen haben heute. Aber das ist mein Wochenendthema. Also
ja, traurig, aber wahr.
Ich freue mich, dass ich ganz viele Pokémon-Karten öffnen kann.
Traurig, aber wahr, da kann ich überhaupt nicht relaten. Und ja, ich kann auch wirklich überhaupt gar nicht mit dir darüber reden. Es tut mir einfach leid.
Ja, Fußball ist auch noch so ein Thema, wo ich mich nicht mit David darüber unterhalten kann. Nee, Musik tut mir leid, auch irgendwie ein bisschen schwieriger. Leid. Weil also, David ist so ein ganz offener Musikhörer und ich bin da eher ein bisschen spezieller unterwegs.
Ja, was Musik angeht, bin ich Mainstream Dave. Ja, so nennt man mich. Und
so bist du landesweit bekannt.
So bin ich landesweit bekannt in meinen Musikpodcasts, die ich auch noch habe und auf meiner Musikwebseite, wo ich quasi einfach jeden Stil verstehe.
Machst du auch mal Plattenreiter?
Was ist das?
DJ?
Nee.
Nee?
Tut mir leid.
Schade.
Nee. Und über Fußballvereine kann man leider mit mir auch nicht reden.
Aber er hat das sogar, darf ich sagen, ein Kind, der
ja, mein Fußball Sohn spielt, ist ein ganz großer Fußballfan, aber ich kann leider überhaupt gar nicht, also klar, ich gehe da hin und gucke mir das an und so, macht auch immer sehr viel Spaß und ich freue mich dran, aber habe ich dir mal erzählt, warum ich kein Fußballfan geworden bin? Also ich komme ja nur aus West-Berlin. Ja,
das war jetzt mein Guess gewesen, dass du aus West-Berlin kommst und hast du nur Hertha gehabt und da kann ich nachvollziehen,
und ich
Entschuldigung an Hertha-Fans.
Nee, aber wirklich, also ich bin ja Baujahr 1976 und in der Zeit, in der ich also eigentlich, oder wo sozusagen Jungs, ne, jetzt zum Beispiel mein Sohnemann, der ist jetzt 13, ne, und der spielt jetzt seit 2-3 Jahren, spielt er ganz, ganz begeistert Fußball und liebt natürlich das ganze Thema drumherum. Und in der Zeit war Hertha wirklich, ich weiß gar nicht, wie das heißt oder so, sondern irgend so eine Regionalliga. Ne? Also da war also noch nicht mal irgendwie zweite, dritte Bundesliga oder sowas, das gab es quasi nicht.
Ja.
Und wer sich irgendwie als Westberliner damals in den 80er, ja, so vielleicht frühen 90er Jahren oder sowas für Teamsport interessiert hat, der ist irgendwie zu so einem Eishockeyverein gegangen, ich weiß gar nicht, aber das waren nicht die Eisbären, weil das ist ja sozusagen das der ehemalige Ostverein gewesen und die hießen irgendwie anders. Ich weiß das schon gar nicht mehr.
Ja.
Da
ja,
gibt es wiederum wieder die Eishockey-Mannschaft, glaube ich, heute gar nicht mehr oder wenn, dann irgendwie in der Regionalliga oder so. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich absoluten Bullshit erzählt habe, weil ich, also ne, ich bin David Hasse, Experte für Sport. Teamsport,
ja.
Mannschaft.
Aber
Sport.
Unser verbindendes Thema sind ja die Flugzeuge und da können wir uns ganz, ganz viel drüber unterhalten.
Alter, können wir uns viel über Flugzeuge
und
unterhalten.
Und Essen auch.
Ja. Also was natürlich in Leipzig wirklich wieder geil war, waren natürlich die
Antonovs. Unser.
Also, das muss ich wirklich sagen.
Als du dann gerade da auf dem Elefanten saß, mich auch dann mit dem Pressesprecher unterhalten und er meinte auch so, also klar, Leipzig-Halle jetzt nicht der größte Flughafen hier und so, ne, aber dafür habt ihr hier sehr, sehr viele spezielle Flugzeuge, die sonst keiner so wirklich zu sehen bekommt.
Ja, DHL zu sehen alleine ist halt auch fantastisch. Das ist natürlich was man jetzt am Tag nicht so realisiert, was da wirklich abgeht, aber also nachts, wow.
Ja.
Ne, also Europa-Drehkreuz, das ist schon fantastisch, ja, was man da so sieht. Wir haben auch viele DHL-Flugzeuge gesehen, die gerade gewartet wurden und so. Und das ist ja ein großer Wartungsstandort. Aber eben auch die Antonovs, die sind natürlich schon irgendwie besonders. Ne, das muss man einfach so sagen. Es stehen da ja diese drei alten Russenflieger noch rum, neben der alten Amteshalle. Das war ja alles russisch. Die sind nicht mehr rausgekommen. Seitdem stehen die da. Weiß gar nicht,
zum Teil Triebwerke abmontiert und so. Ne?
Also jedenfalls sieht das so aus, als ob damit nichts passiert.
Und
auf der anderen Seite dann neben DHL, wo auch die Bodenverkehrsdienste sind, wo wir auch bei der Enteisung jetzt waren, da stehen eben die Ukrainer mit ihren Antonovs, ne, die heißen ja auch Antonov Airline. Und wie viele waren das eigentlich?
Es ging eine raus noch und dann standen, glaube ich, noch drei da und eine davon war ja die jetzt gerade vor ein paar Tagen
vier, ne?
aus der Ukraine auch noch rausgeflogen wurde. Also da
Das war also eine Maschine wurde ja gerade, ne, die ist quasi da gestrandet irgendwie. Ja. Jetzt nicht an dem Haupt
an ihrer Zweitbasis.
Basis, wo sie waren, wo ja auch dann die Antonov 225 dann ja dem Krieg zum Opfer gefallen ist, sondern stand irgendwo anders oder so. Und die ist jetzt irgendwie ja
die haben sie da rausgeholt. Also
Nacht- und Nebelaktion oder sowas dann nach Leipzig.
Das soll aber ziemlich lange vorbereitet gewesen sein. Also,
ja, bestimmt.
Ja. Klar, ne? Und da hat man jetzt wohl offensichtlich den Entschluss gefasst, jetzt machen wir es und dann steht sie in Leipzig.
Ja, so wie ich das verstanden habe, ist ja quasi da jetzt das Headquarter.
Ja.
Also die operative Basis. Also klasse Sache. Wir haben noch ein Video gemacht, ne? Wir haben uns gar nicht groß beworben oder sowas, deswegen hat er so 300 Aufrufe oder so. Ich weiß nicht, ich habe heute gar nicht geguckt. Um meinen Pilotenkoffer.
Rein, ja.
Ne? Also schaut euch an, was ich in meinem Journalistenkoffer habe. Ne? Haben wir kurz aufgenommen, als wir eine Viertelstunde beim Laden standen.
Ja.
Ja.
Ja, das war diese Woche.
Die Woche, ja.
Und ich glaub, wir haben nächste Woche wird auch ganz, ganz spannend.
Ja.
Haben wir auf jeden Fall schon von unseren Terminen eine Menge zu erzählen. Mal sehen, was sich sonst so ergibt.
Wie gesagt, abonniert. Wir freuen uns über Kommentare, über Feedback, egal über welche Kanäle. Ne, schreibt uns an, über E-Mail, über LinkedIn, über irgendwas. Schreibt es direkt in die Kommentare unten rein. Wir freuen uns drauf. Ja. Und wir freuen uns vor allem drauf, nächste Woche wieder mit euch über die spannende Welt der Luftverkehrswirtschaft zu plaudern.
So ist es. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende oder einen guten Start in die Woche, je nachdem, wann ihr es hört oder schaut. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.
Bis dann. Alex, danke dir.
Danke dir auch. Mach's gut.
Ja, ich glaube, läuft.
Sind wir soweit?
Eine Faust vom Mikro.
Eine Faust vom Mikro.
In der Hoffnung, dass mein Ton dieses Mal richtig ist. Alex, meine Güte, ey. Warum ist das mit Ton immer so komplex?
Ist so.
Ich weiß einfach nicht. Na, wir üben ja noch.
Ja.
Alex.
Egal.